Podcast statt. Der Mein VfB Podcast der Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.
Ja, in der Vorwoche haben wir noch darüber spekuliert, dass man beim FC Bayern München so 4-1 oder so 4-1 verlieren kann. Jetzt hat der VfB am vergangenen Sonntag so 4-1 verloren. Hallo Philipp.
Hallo Christian, ich grüße dich.
Wir möchten über dieses So sprechen, aber zuerst möchten wir mit Kim sprechen, nämlich mit Kim Renkemer. Hallo, grüß dich.
Grüß dich, hallo.
Schön, dass du bei uns bist. Ehemalige Spielerin, Volleyballerin bei Allianz MTV Stuttgart, jetzt als Funktionärin im Verein tätig und tabellarisch in anderen Regionen unterwegs gerade als der VfB, richtig?
Ja, richtig. Wir dürfen uns nicht beklagen. Bei uns läuft's gerade. So, ja, da sind wir sehr froh drüber.
Ich bin auch froh drüber, dass hier mal wieder eine Frau in dieser Kabine steht. Ja? Das ist erst das zweite Mal in 53 Folgen. Ja?
Oh je.
Ich habe extra das gute Hemd angezogen heute.
Ja, sehr schick, sehr schön. Wurde auch mal wieder Zeit. Wir freuen uns ganz besonders.
Ja. Was haben wir sonst noch für Themen?
Ja, wir müssen natürlich über dich, Kim, sprechen. Werden wir natürlich auch gleich noch ein bisschen auch über deine Verbindung mit dem VfB Stuttgart, die VfB-Akademie, sicher ein ganz großes Stichwort. Dann sprechen wir, wie gesagt, über dieses 4-1 beim FC Bayern München und versuchen das ein bisschen einzuordnen, vor allem auch so die Personalien. 1-4, ja, Entschuldigung. Was habe ich gesagt?
Ist egal, weitermachen.
Ja, du bringst dich immer so aus dem Konzept, Philipp. Wollen natürlich im Zuge dessen über die Personalien sprechen. Mario Gomez, Ozan Kabak. Das sind sicher Themen, die die Runde gemacht haben. Und dann natürlich müssen wir ein bisschen so die Stimmung aufgreifen. Das hat man schon wieder gemerkt. Man hat es im Heimspiel gegen Mainz gemerkt, in den letzten 10 Minuten auch bei den Bayern. Die Stimmung droht gerade so ein bisschen zu kippen. Und das müssen wir auch mal einordnen. Droht da möglicherweise der große Bruch schon am Sonntag gegen den SC Freiburg? Und dann natürlich sportlich ein bisschen über dieses Spiel quatschen. Es warten die Wochen der Wahrheit auf den VfB.
So ist es.
Kim,
ja.
Du und Allianz MTV Stuttgart und der VfB Stuttgart. Wie nimmst du hier die Sportlandschaft wahr in Stuttgart mit allem drum und dran? Die Scharena da, wo ihr spielt, ist ja direkt im Bauch sozusagen des Stadions. Wie fühlst du dich hier so als Sportlerin oder als ehemalige Sportlerin?
Ja, als Sportlerin sind wir natürlich sehr verwöhnt hier in Stuttgart. Fußball gleich im Stadion, aber auch Handball und viele andere tolle Sportarten in der Nähe. So, das ist für uns natürlich schön. Wir versuchen natürlich auch, wenn möglich, andere Sportarten zuzugucken. Waren für 2 Wochen gegen Mainz mit der ganzen Mannschaft mal beim VfB. Also ja, das ist natürlich für uns ein super Lager da.
Und ist auch so, dass ihr als Volleyballerin dann beim VfB zuschaut, dann aber oft auch mal die Fußballfans nach dem Heimspiel auch rüberschauen zu euch, wenn ihr zum Beispiel samstags um 19.30 Uhr ein Heimspiel habt?
Ja, das versuchen wir natürlich, draußen auch ein bisschen Werbung zu machen und einen oder einen anderen Fan abzufangen. Das ist natürlich schön für uns. Über unseren gemeinsamen Sponsor der Allianz machen wir natürlich auch ein bisschen Werbung im Stadion. So, das ist nur ein Vorteil für uns, wenn auch Fans rüberkommen zum Volleyball.
Wie hast du denn in den letzten Wochen, als hier die Handballer so groß in den Medien waren, das aus deiner Warte als Sportfunktionärin im Volleyball wahrgenommen? War das eher positiv, weil du gesagt hast, jetzt endlich mal, dass die Kleineren auch mal ein bisschen national im Fokus stehen?
Ja, definitiv. Das war natürlich super toll. Das haben wir alle gesehen. Ich glaube, 12 Millionen Zuschauer im Halbfinale, das ist echt der Wahnsinn.
Ja.
Nee, ich sehe das immer nur positiv. Männerhandball ist eine tolle Sportart auch und das zeigt, dass auch kleinere Sportarten so viel Aufmerksamkeit generieren können und ja, tatsächlich ein Vorbild für uns Volleyballer.
Gibt es was konkret, was ihr abgeleitet habt jetzt aus den letzten Wochen, wo du sagst, das ist was, was wir noch in dieser Saison angehen wollen?
Naja, man kann definitiv darauf ableiten, das Marketing, was sie dort gemacht haben. Es war natürlich ein super tolles Event und die Möglichkeiten gibt es im Volleyball eben auch mit einer Weltmeisterschaft oder einem Champions League-Finale. So, da haben wir sicherlich drauf geschaut und können uns da was von lernen.
Das heißt aber nicht, dass du demnächst auch so Pullis trägst wie Bob Henning, die ein bisschen ausdrucksstark sind.
Ja, ich habe mir schon überlegt, ob das vielleicht notwendig ist, so einen schönen Hund mit Krone drauf zu tragen. Aber wenn es notwendig ist, mache ich es auch.
Du hast den Weg von der Sportlerin quasi zur Sportfunktionärin vollzogen. An dieser Stelle auch mal Glückwunsch zur Vertragsverlängerung. Du hast für 3 Jahre unterschrieben, soweit ich weiß.
Ja, genau. Vielen Dank.
Und wie ist das? Wieso hast du dich für diesen Weg entschieden?
Ja, als Sportler ist es natürlich ein Traum, wenn man in seinem eigenen Sport bleiben kann und dort weiterarbeiten. Das wollte ich gerne und dass die Sponsoren und den Verein das möglich gemacht haben, das ist natürlich toll. Ja, am Anfang ist es schon kurz gewollen werden. Das ist nicht, war nicht so leicht, aber ich glaube, wir haben es alle gut gemeistert. Ich fühle mich wohl in diesem Job. Es macht sehr, sehr viel Spaß und ja, wie gesagt, für mich ein Traumjob.
Und ein Thema, das dir immer besonders am Herzen liegt, ist auch die Talentförderung oder ja, die Talente zu sehen, den Nachwuchs zu fördern. Und da kommt ja beispielsweise auch diese VfB-Akademie ins Spiel. Wie bist du zu diesem Thema sozusagen gekommen und was hat dich bewogen, da mit dabei zu sein?
Ja, das ist natürlich auch ein Thema, das über die Allianz gekommen ist. Für uns natürlich extrem wichtig, dass wir junge Spielerinnen auch neben Sport was anbieten können. Praktikumplätze, Studium, da gibt es ja alles mögliche Ausbildungen. Und über die Allianz haben wir dann vom VfB halt die Möglichkeit bekommen, dort ein Kooperationspartner zu sein. Und das haben wir natürlich sehr gerne angenommen und ist für uns, wie gesagt, extrem wichtig.
Nehmen es die Spielerinnen auch an? Also eurem aktuellen Kader sind schon Ladies, die das Angebot nutzen?
Wir haben definitiv Jugendspielerinnen, die draufschauen. Es ist ja ein neues Projekt, das erst im Sommer anfängt. So müssen wir schauen. Aber ich glaube, alle neue Projekte brauchen seine Zeit. Aber das ist definitiv für uns etwas, was sehr gut funktionieren kann.
Was sind denn dann so die Ziele oder die Vision, wenn man so ganz hoch denkt, was du jetzt für 2019 vorhast oder dann längerfristig auch? Was habt ihr euch vorgenommen?
Ja, klar sind natürlich die kurzfristigen Ziele sind klar. Wir möchten natürlich den beiden Titel angreifen, sind auch international auf einem sehr guten Weg. Ich glaube, das Viertelfinale ist realistisch. Aber langfristig ist es für uns natürlich interessant, deutsche Spielerinnen weiterzuentwickeln. Und ja, da braucht man halt einen Stützpunkt, einen Bundesstützpunkt, eine Akademie, so wie wir haben. Aber definitiv auch diese Möglichkeiten, weil im Volleyball gehen natürlich andere Summen um wie im Fußball. Und dann ist es umso wichtiger, dass die auch nach der Karriere Möglichkeiten haben. Deswegen super.
Gibt es denn so ein Vorbild, was man sich nimmt oder sagst du, ja, Stuttgart ist da schon oder wir gehen da voran oder gibt es andere Standorte in Deutschland, wo du sagst, der Volleyball wird da schon so gefördert und gefordert, dass es sozusagen angemessen ist? Gibt es was, woran du dich orientierst oder gibt es in den Niederlanden daheim was?
Definitiv, aber auch zum Beispiel unsere direkte Konkurrenten aus Schwerin und Dresden machen sehr gute Jugendarbeit. Da gucken wir schon drauf. Auch in den Niederlanden ist das sehr geprägt. Holland ist in Volleyball eigentlich ein sehr starkes Land. So, wir gucken überall, aber so ein VfB-Akademie oder so eine Akademie ins Generell, das gab es noch nicht. So, da sind wir echt vorne dabei und ja, das ist ein Vorteil für uns.
Das wird tatsächlich dann auch benutzt als Argument, wenn du Spieler scoutest und verpflichtest, nehme ich an, oder Spielerinnen in dem Fall jetzt, ja, weil dein Kollege Reschke, der erzählt immer so gern, dass er den Neuzugängen und den Potenziellen so ein Video vorspielt von der Cannstatter Kurve, als Argument sozusagen, um sie so ein bisschen heiß zu machen für den Standort, aber das wäre ja auch was, die Akademie wäre tatsächlich ein Pfund, mit dem man wuchern könnte in so einer Verhandlung, sagen, hey, pass auf, du kannst bei uns Spitzensport betreiben, du kannst bei uns international spielen, aber hast eben gleichzeitig noch die Möglichkeit, wirklich schon für die Zeit nach deiner Karriere ein Standbein aufzubauen, indem du eben diese Akademie nutzt.
Ja, das ist definitiv, wie gesagt, deutsche Talente ist nicht einfach für uns. Stuttgart ist mittlerweile ein Top-Club, da möchten viele Spielerinnen spielen. Aber für deutsche Talente haben wir natürlich auch einen großen Konkurrent in der Schweriner SC, wo der Bundestrainer natürlich Trainer ist. Mhm. Und das ist dann natürlich schon so ein Vorteil, dass wir nach vorne bringen können, auch vor allem mit den Eltern zu sprechen, weil die machen sich dann natürlich auch Gedanken und vor allem die sehr jungen Talente nach Stuttgart zu holen.
Die nicht ganz so jungen Talente, die ein bisschen älteren, die spielen bei euch in der ersten Mannschaft. Auch da hast du natürlich einiges damit zu tun, dass die dahergekommen sind. Du hast eine recht gute Trefferquote, wenn ich mir die Mädels so anschaue, die da zocken.
Ja. Ja.
Hast du schon mal dich mit dem Kollegen Reschke ausgetauscht, was das angeht, wie man sowas macht, oder?
Wir haben uns gestern zufällig noch getroffen. Nee, klar, das machen wir dann nur witzigerweise. Wie gesagt, er kennt sich im Volleyball nicht aus, ich im Fußball nicht, aber Kaderplanung ist ein spannendes Thema und nie leicht.
Wie, ganz kurz noch, was nutzt ihr da für Tools? Also ich meine, du holst viele Spielerinnen aus dem USA, weil eben der College-Volleyball in USA eben sehr stark ist von der Ausbildung her, was die Mädels drauf haben. Aber wie findet man diese? Ich meine, du kannst ja nicht permanent in die USA reisen, in so ein Riesenland und da jedes College abklappern. Du musst ja irgendwelche Tools haben dafür.
Ja, das stimmt. Wie gesagt, mein Trainer ist ein Volleyball-Enzyklopädie, positiv gemeint. Der kennt sich sehr gut aus. Mein Co-Trainerin ist Co-Trainerin von der USA-Nationalmannschaft. Da haben wir definitiv einen Vorteil. Wir machen sehr gute Scouting-Arbeit. Wir gucken extrem viele Spielerinnen an, viel Videos. Ja, wie gesagt, ich glaube, wir haben eine gute Mannschaft zusammengestellt, auch aus dem Trainerteam, dass wir zusammen die beste Talente aus Europa oder nicht nur aus Europa, aus der Welt hier hinholen.
Also, dass du dich mit Volleyball auskennst, steht außer Frage. Aber ich würde mal leicht widersprechen, wenn du sagst, du kennst dich mit Fußball nicht aus. Denn wir haben gerade schon ein bisschen gequatscht im Vorfeld der Sendung. Und du verfolgst sehr wohl intensiv, was der VfB so macht. Wie ist denn deine Verbindung zum VfB? Also, seit du hier bist, gab es schon die ein oder anderen Berührungspunkte. Es gab ja auch mal einen holländischen Trainer hier in den letzten Jahren.
Ja, ganz genau. Wo ich hier in 2010 nach Stuttgart gekommen bin, hat der Bularusch noch für VfB Stuttgart gespielt.
Es war natürlich ein Landsmann.
Genau, da haben wir gerade unsere Scharena fertig gebaut in Stuttgart. Es war für mich dann natürlich schön, im Stadion zu gehen und die Spiele zuzugucken und später mit Huub Stevens natürlich umso toller. Und wo er dann zum zweiten Mal da war, war ich eigentlich fast jedes Heimspiel, wo ich konnte, beim VfB. Und ja, das verfolge ich immer noch. Ich bin halt Fan.
Hast du als Landsfrau von Huub auch Kontakt zu ihm gehabt? Natürlich nach dem Spiel, rund um die Spiele, nehme ich an. War er zu dir ein bisschen höflicher wie zu uns Journalisten? Oder?
Zu mir war er immer sehr, sehr nett. Ja. Und wir haben uns mal unterhalten. Und er war sogar auch mal beim Volleyball.
Sehr gut. Also ich will nicht sagen, dass er total... also nicht nett, aber er war halt schon, er hatte seine eigene Art, sowohl seinen Spielern gegenüber als auch uns Journalisten gegenüber. Da musste man immer aufpassen, weil sonst kam...
Aber ich möchte die Zeit nicht missen. Das war schon auch sehr speziell und das hat auch Spaß gemacht mitunter. Es war nicht immer einfach, aber es hat schon großen Spaß gemacht. Auch jemanden, der so ein richtiger Charakterkopf, der Jahrhundertretter beim VfB Stuttgart.
Mhm. Der hat seinen Platz sicher. Mal gucken, wie viele von der Sorte wir noch brauchen werden.
Ob der VfB Stuttgart noch zu retten ist, werden die nächsten Wochen zeigen. Zuerst wollen wir natürlich mal über dieses 1:4, wie ich gelernt habe, beim FC Bayern München sprechen. Kim, du hast das Spiel auch gesehen, zumindest ein Großteil, ne? Diese Begegnung. Wie ist dein Eindruck?
Ja, gut, gegen Bayern München darf man natürlich mal verlieren. An sich war es ja gar nicht so ein schlechtes Spiel. Es war natürlich schade, dem Eigentor. Aber wie gesagt, ich glaube, gegen Bayern München darf man verlieren. Und 4-1, ja, oder 1:4, Entschuldigung.
Ja, das ist aber los. Wenn du die Spiele regelmäßig schaust, dann hast du mit Sicherheit auch regelmäßig beobachtet, dass die Mannschaft manchmal so eine Art mentalen Knick bekommt in ihren Spielen. Dass sie eigentlich gute Phasen haben, gut anfangen oder einen guten Mittelteil. So wie es jetzt in München beispielsweise auch der Fall war, da hat man sich gefangen nach einer wackeligeren Anfangsphase. Und wie ist das, du hast Spitzensport betrieben, wie geht man mit solchen Situationen um als Athlet, der man auf dem Feld steht?
Ja, es ist tatsächlich schwierig, wenn man dann leider in so eine negative Spirale kommt, wo es dann eben eine Weile lang nicht so gut läuft, um da wieder rauszukommen. Das sind eigentlich echt die Mentalsituationen im Sport, da lernt man auch am meisten draus. Letztendlich müssen die Jungs einfach gewinnen, weil das ist eigentlich das Einzige, was hilft, um wieder das Vertrauen zu kriegen. Und ich hoffe, dass das am Sonntag gegen Freiburg passiert.
Kann man im unter der Woche was tun? Gibt es in der Trainingswoche irgendwelche Hebel, die man nutzen kann, um eben dieses Selbstbewusstsein wieder zurückzuholen oder zumindest ein bisschen zurückzuholen?
Ja, es gibt immer so kleine Sachen, die man machen kann, aber letztendlich als Sportlerin, sage ich mal ehrlich, hilft wirklich nur auf dem Platz ein Erfolg. Das bringt am meisten Selbstvertrauen und die kleinen Sachen, die man am Mentaltraining oder mit der Mannschaft machen kann, die sind definitiv hilfreich, aber wie gesagt, sie müssen gut spielen und mal wieder ein Erfolg da und dann kann man auch wieder aus dieser negativen Spirale rauskommen.
Ich finde auch, man kann sogar phasenweise Passagen aus diesem 1:4 beim FC Bayern München rausnehmen. Natürlich war das wieder über 90 Minuten nicht wirklich gut. Und natürlich war vielleicht die Niederlage am Ende auch ein Tor zu hoch. Aber ich finde, so aus meiner Warte vor Ort, da gab es durchaus die ein oder andere Phase, wo der VfB echt dran war, gut dagegen gehalten hat, die Bayern auch durchaus in die Bredouille gebracht. Gerade als es 1:1 stand, bis zur Halbzeit da ein latentes Pfeifkonzert in der Allianz Arena und dann zur zweiten Halbzeit auch, als Nicolas González möglicherweise das 2:2 macht. Ich weiß nicht, ob der VfB was mitgenommen hätte, wenn der Ball reingeht, aber ich hätte das Spiel gerne gesehen mit dem Spielstand 2:2. Das war schon nicht schlecht. Ich fand es auch phasenweise mutig. Ja, allein die Aufstellung, über die müssen wir sicher gleich auch noch sprechen, Mario Gomez auf der Bank zu lassen, mit den schnellen Offensivspielern zu agieren. Deswegen bin ich wirklich geneigt zu sagen, man muss, und vielleicht schafft man das, oder das ist sozusagen die Aufgabe von Markus Weinzierl in dieser Woche, diese positiven Aspekte aus diesem Spiel rauszunehmen. Und die gab's und die haben nicht nur wir erkannt, sondern auch die Fans da draußen. Das hat man schon gemerkt.
Ja, richtig. Also da war Unterstützung da, klar. Die haben, natürlich München hast du immer, du hast immer eine große Anzahl dabei, so groß wie eigentlich sonst nirgendwo in Deutschland. Du hast dann 7.500 VfB-Fans da unten mit dabei. Da kann natürlich, das kann was bewirken. Das Spiel hatte tatsächlich so ein paar Knackpunktmomente Ich denke tatsächlich an diese Chance Donis gegen Neuer, die zweite, die er hat. Das ist so eine klassische Situation. Eine Mannschaft, die vorne im Spitzendrittel steht, da trifft der Stürmer in so einer Situation den Ball. Wenn du hinten drin stehst, so wie es der VfB gerade tut, dann kommt er halt nicht ganz so gut mit seiner Innenseite an das Ding und platziert ihn zu zentral, damit Neuer die Chance hat, diesen Ball noch zu halten.
Auch aus Bayern-Perspektive haben auch viele gesagt, sehe ich auch so, vor einem halben Jahr hätte Neuer den wahrscheinlich reingelassen irgendwie. Aber jetzt haben sie einfach gerade auch eine gute Phase, wo es auch gerade im Spiel für sie läuft und er war halt dran. Ja, schade.
Kim, die ja, Art und Weise des Spiels, wie es eben war, auch der Ausgang, du hast ja auch bei euch viel mit eurem Trainer wahrscheinlich zu tun in solchen Situationen, sprichst mit ihm ja, nach Niederlagen, auch nach unglücklichen Niederlagen.
Ja.
Wie macht man das als quasi Entscheider-Duo einer Mannschaft? Dann spricht man sich da jetzt, lasst uns 5 Minuten nehmen, lasst uns Kernaspekte rausarbeiten, mit denen gehen wir aufs Team zu oder wie funktioniert das in so einem Moment, die Nachbereitung eines solchen Spiels?
Ja, das ist abhängig von der Spielsituation, aber definitiv. Ich gucke natürlich alle Spiele an, bin auswärts eigentlich immer dabei und das ist, glaube ich, das Vorteil, dass ich auch selber gespielt habe, dann sieht man doch auch noch mal mehr und ja, wir treffen uns oft zu dritt mit dem Co-Trainer dann dazu und schauen, hey, was lief eben nicht so gut, was können wir ändern und dann gebe ich auch meine Meinung und ich glaube, 3 Meinungen sind immer gut und dann versuchen wir das natürlich zu verbessern.
Da kommt mindestens ein 2-1 raus und eine Entscheidung kann fallen. Wie ist es eigentlich, juckt es dich noch, wenn du so da draußen stehst in der Halle und guckst deinen ehemaligen Kollegen zu und sagst, Mist, den Ball hätte ich jetzt, den könnte ich auch noch spielen oder da würde ich auch noch rankommen oder so. Ist das so oder hast du das schon abgelegt? Oder?
Es gibt viele, die sagen, es ist schlimmer draußen zu stehen als oder die würden lieber auf dem Platz stehen, weil sie draußen oft zu nervös sind. Wie ist das bei dir?
Ja, das ist definitiv wahr. Wenn du zuschauen ist das Schlimmste und wenn du die Verantwortung für alle Spielerinnen hast, ist nochmal schlimmer. Tatsächlich, wenn es ein Topspiel ist, dann denke ich auch manchmal, ach, wäre doch mal wieder schön, aber ganz oft beim Ausdauertraining am Montagmorgen denke ich, das passt.
Habt ihr schon mal so eine Entscheidung getroffen, wie es Weinzierl am Sonntag getan hat, am Samstag getan hat, am Sonntag getan hat? So, da bin ich wieder eingefangen.
Was ist denn los, Herr Meisel?
Ja, vielleicht ist es die Damenpräsenz, ich weiß es nicht. Jedenfalls, den besten Spieler oder sagen wir mal den Top-Angreifer mit Mario Gomez, der wurde draußen gelassen, der hat auf der Bank geschmort. Habt ihr sowas schon mal getan, weil ihr gesagt habt, wenn wir das tun, stärken wir eigentlich die Mannschaft, weil für dieses Spiel bräuchten wir eine andere Herangehensweise?
Ist tatsächlich eine schwierige Situation. Wäre ich überrascht, wenn mein Trainer das machen würde, würde ich auch sicherlich mit ihm besprochen haben. Aber er guckt auch tatsächlich auf jedes Spiel und manchmal sagt er auch, ey, ich habe heute eben ein besseres Gefühl bei dieser Aufstellung gegen diese Mannschaft. Ja, die beste Angreiferin auf der Bank lassen gegen eine Top-Mannschaft ist eher unwahrscheinlich.
Ich fand das Bemerkenswerteste eigentlich, also die Tatsache an sich, klar, dass Weinz ja so entschieden hat, obwohl es sich angedeutet hatte, aber am bemerkenswertesten fand ich tatsächlich, wie der Spieler selbst damit umgegangen ist. Weil er eben gesagt hat, du, für mich überhaupt kein Thema und er hat sich auch nachher so gefühlt, Mario ist immer einer, der als Letzter aus der Kabine kommt. Wenn ein Pflichtspiel ist, dann kommen sie vom Platz direkt in die Mixzone und dann gehen sie duschen, dann kommen nochmal 2, 3 in die Mixzone und kurz bevor der Busfahrer hupt, kommt Mario erst aus der Kabine und spricht dann eben noch. Und am Sonntag hat er sich wirklich bereitwillig vor jede Kamera, vor jedes Mikrofon gestellt und hat da meines Erachtens eine menschlich sehr reife Vorstellung abgeliefert.
Das war super und das hat er auch in den ganzen O-Tönen, die man von ihm so gehört und gesehen hat, ja auch wiedergespielt. Er hat gesagt, es war klar, dass es früher oder später passieren würde ich und wir alle standen voll hinter dieser Entscheidung. Was ich auch noch bemerkenswert fand, ist so ein bisschen von unserem Platz, hast du auch gesehen, wie er wirklich mitgefiebert hat, also aufgesprungen ist, mitgeklatscht hat. Ich weiß nicht, erinnert ihr euch vielleicht an Cristiano Ronaldo im EM-Finale, der verletzt ausgewechselt werden musste für Portugal gegen Frankreich und da quasi so einen halben Co-Trainer gespielt hat. Das war sehr, sehr vergleichbar und das ist mir sehr, sehr positiv in Erinnerung geblieben. Das war echt stark.
Den anderen Spieler, über den wir sprechen müssen, ist, glaube ich, Ozan Kabak, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und da lassen wir aber erstmal euch zu Wort kommen in unserem
Außennetz. Alles, was euch im Netz beschäftigt.
Ja, Ozan Kabak, der Türke, der hergekommen ist von Galatasaray, Istanbul und direkt ins kalte Wasser geworfen wurde beim FC Bayern. Einen recht soliden Auftritt hingelegt und das habt vor allem auch ihr da draußen so gesehen. Im Netz, beispielsweise auf Twitter, haben wir gefunden einen Kommentar von @spookyverse, der sagte, Kabak scheint ja ein sehr selbstsicherer Typ zu sein. Ist noch sehr früh für eine Beurteilung dieses eine Spiel, aber ich finde ihn nicht schlecht. Bisher so reinzukommen und diese Leistung zu bringen in einer so schwierigen Situation, Hut ab. genau in dieselbe Richtung geht auch @brustring1893, der sagt, wollte nur noch kurz sagen, dass ich sehr positiv von Ozan Kabak angetan war. Danke für die Aufmerksamkeit. Ja, recht herzlich gern geschehen, ja, die Aufmerksamkeit. War das auch so euer Eindruck von den Minuten, die ihr gesehen habt, Ozan Kabak?
Lass ich der Dame gerne den Vortritt.
Ja, ich glaube selbst auch, dass es einfach am besten ist, wenn du ein junges Talent hast. Ich glaube, der ist 18 Jahre erst, den einfach mal ins kalte Wasser zu schmeißen. Das ist auch immer meine Taktik. Da lernen sie eigentlich am schnellsten. Und ich finde auch, das hat er super gemacht. Und so wie ich gehört habe, ist das ja ein Riesentalent. So, ich glaube, schön für den VfB, dass er jetzt da ist.
Führt natürlich zu einem Überangebot auf der Innenverteidigerposition. Aber das ist ein anderes Thema. Da gehen wir heute, glaube ich, mal nicht so intensiv drauf ein. Ich finde, man hat gesehen, dass er große Spiele gewohnt war.
Ja.
Ja, oder gewohnt ist. Ja, er spielt bei Galatasaray oder hat dort gespielt, hat sich dort in der Liga etabliert. Da spielst du Derbys gegen Fenerbahce, gegen Beşiktaş, ja, wo 40, 50, 60.000, wo die Stadt brennt, zwei Tage lang. Ja.
Wenn du im Sükrü-Saracoglu-Stadion spielst, dann macht dir dieses Stadion in München auch nicht mehr
so wirklich großen Eindruck. So sieht's aus, richtig. Ja. Und, oder auch das, er hat auch vor allem auf hohem Niveau Champions League gespielt. Das hat man gesehen. Ja, das war kein gewöhnlicher 18-Jähriger, den ich aus der Jugend raushole, der dann jetzt plötzlich sein erstes Bundesligaspiel machen muss, sondern der hat schon das ein oder andere Spiel auf der ganz großen Bühne bestritten. Ihr fahrt demnächst auch nach Istanbul, meine ich.
Der muss unbedingt in die Arena kommen am 20. Februar, wo wir gegen Istanbul spielen. Natürlich auch weltbeste Mannschaft. Die Türkei ist sehr stark im Volleyball, vielleicht die stärkste Liga momentan. So, ich würde ihn gerne einladen an dem Spiel hier, seinen Landsfrauen.
Das schauen wir mal. Müssen wir mal gucken, ob wir ihm das stecken können.
Genau.
Guten Mann. Ja, auch gegen Galatasaray. Oder ist
gegen
das,
Fakif Bank, aber es gibt im Volleyball auch Fenerbahçe und Galatasaray, viele Mannschaften aus Istanbul.
Es ist übrigens spannend, ne, dass gerade so international, auch in der Türkei, Griechenland, haben diese Vereine große Volleyball-, Basketballabteilungen. So. Das ist in Deutschland gut, jetzt mit Bayern Basketball, aber ansonsten ist das ja eher die Ausnahme so ein bisschen, ja?
Ja, die sind sehr, sehr sportverrückt, positiv gesehen. Ja. In diese Länder gibt es sehr viele Fans. Zum Beispiel Volleyball ist da auch echt eine der größten Hallensportarten. Und der Staat pumpt auch viel Geld im Sport. Und in Deutschland ist es manchmal ein bisschen schwierig hier. Da bist du sponsorabhängig. Und das ist sehr schön da in der Türkei momentan.
Ja, aber wie wäre das denn, wenn ihr nicht nur im Bauch des Mercedes-Benz in der Arena spielt, sondern auch unter das Dach des Vereins geht? Ich meine, da ist ja alles gegeben. Der FC Bayern macht es in dem Fall leider vor, hat die Basketballer zu sich geholt, überlegt sich eine Handballtruppe aufzuziehen. Das wäre doch ideal.
Ja, da diskutieren wir oft darüber. Das ist gar nicht so leicht, wie man denkt. Das funktioniert in Bayern, glaube ich, so gut, weil der Uli Hoeneß da wirklich dahinter steht und das Projekt lebt und viel Energie drin steckt. Das muss man natürlich prüfen, ob das mit dem VfB auch möglich wäre. Da muss auch ein ganzes Jugendkonzept dahinter und ein Vereinskonzept. Also wir sind momentan sehr glücklich beim MTV, aber natürlich schaut man schon nach Möglichkeiten.
Wie intensiv passiert das?
Das bereite ich mal schön für mich.
Ja, ich muss es versuchen. Ich muss es ja zumindest versuchen. Vielleicht
nice
erwische ich sie auch. Ja, vielleicht erwische ich sie auf dem falschen Fuß. Wer weiß.
Kurz müssen wir jetzt unbedingt noch über die Stimmungslage sprechen rund um dieses Spiel in München, denn da war jetzt auch nicht alles eitel Sonnenschein. Die Leistung, wie gesagt, unterm Strich ordentlich, das Ergebnis dann deutlich, aber in den letzten 10 Minuten gab es wieder Sprechchöre aus dem großen Gästeblock gegen das Präsidium, namentlich Wolfgang Dietrich. Und da hat man schon gemerkt, das war wirklich konzertiert in den letzten 10 Minuten. Die Mannschaft wurde hinterher trotzdem noch beklatscht, das war kein Problem. Aber nach den Unmutsbekundungen im Heimspiel gegen Mainz, jetzt sozusagen zum zweiten Mal in Folge, klare Sprechchöre, Spruchbänder. Wie gefährlich ist diese Situation fantechnisch jetzt gerade und dann noch mit Blick auf dieses Spiel am Sonntag, Philipp?
Ich glaube, dass die Fans weiterhin die Mannschaft unterstützen werden. Ich glaube nicht, dass es da so schnell zum Bruch kommt. Außer du spielst wirklich, jetzt läufst jetzt jedes Wochenende raus und lässt dir auf gut Deutsch gesagt den Hintern versohlen. Solange das nicht passiert, solange die Mannschaft eine Leistung zeigt, die wo Einsatz da ist, wo Mut und Entschlossenheit da ist, zumindest in weiten Teilen des Auftritts, wenn er dann auch nachher schief geht, werden die Fans hinter ihm stehen. Was sich aber auch manifestieren wird, meiner Ansicht nach, ist die immer breiter werdende Front gegen den Präsidenten. Ich glaube, da werden wir so schnell keine entgegengesetzte Entwicklung sehen, sondern eher in die andere Richtung.
Plakativ gefragt, droht das dann stimmungstechnisch so ein zweites Hannover 96 zu werden?
Könnte ich mir gut vorstellen.
Ja.
Könnte ich mir tatsächlich gut vorstellen. Ich meine, man muss sich ja, wenn man sich die nackten Fakten anschaut, dann ist dieser Mann gewählt worden damals mit ohne Gegenkandidaten mit nur 57% der Stimmen. Das ist an sich schon mal eine Aussage. Und er hat es eben in dieser Zeit, in der er jetzt Präsident ist, des Clubs nicht geschafft, die Leute mitzunehmen. Ja, er hat natürlich die Leute, die ihn von Anfang an unterstützt haben, die werden wahrscheinlich weiterhin dabei sein. Aber den Großteil der Fans, die hat er nicht verstanden, mitzunehmen für seine Sache. Und das und fällt ihm jetzt auf die Füße.
Ich denke, das, was sozusagen der mit einer der größten Kritikpunkte ist, ist diese Tatsache, dass fast gebetsmühlenartig rausposaunt wird, wir machen alles richtig, wir machen alles gut. Dann schauen sich die Fans aber das an, was über die 90 Minuten auf dem Platz passiert, und schauen sich die Bundesliga-Tabelle an und sagen, wo ist hier alles richtig und alles gut? Und ich glaube, das ist die große Diskrepanz, weswegen auch die Kritik gerade.
Ich glaube, das kann die Kim bestätigen, auch aus ihrer Position heraus. Wenn du kannst noch so gute Arbeit machen, abseits des Feldes, die Rahmenbedingungen sind super, die Möglichkeiten, die du schaffst. Das alles mag schön und gut sein, wenn du scheiße spielst, dann ist alles Mist.
Ja, so ist es leider. Ich glaube auch, das stimmt. Man muss ehrlich mit den Fans kommunizieren. Was ich ehrlicherweise sagen muss, ohne böse zu klingen, ist, dass im Fußball die Spiele natürlich extrem geschützt werden. Das ist im Volleyball definitiv nicht so. Es wäre für mich schwierig zu sagen, es liegt am Präsident, es liegt immer am Trainer. Es ist ein Gesamtproblem, das sie auch zusammen lösen müssen.
Geschützt inwieweit? Also dass du sagst, da löst man einfach Verträge auch mal mit einem Spieler auf, der Leistung nicht bringt, oder inwiefern?
Im Volleyball definitiv. Klar, wenn eine ganze Mannschaft mit einem Trainer unzufrieden ist, dann gucken wir auch auf den Trainer. Aber im Fußball wechseln die Trainer sich natürlich sehr, sehr häufig, beim VfB vielleicht noch mal häufiger. Und es kann nicht immer nur am Präsidium oder am Trainer liegen. Die Jungs müssen natürlich auch auf sich selbst schauen und wie gesagt, zusammen die Lösung finden.
Genau, das ist halt tatsächlich das, was passiert. Der Unmut der Leute projiziert sich auf die Top-Entscheider, den Präsidenten und den Sportchef. Das ist auch nur menschlich, davon hatten wir es letzte Woche ja auch schon. Richten können es die beiden nicht wirklich, weil die stehen nicht auf dem Platz, die treffen nicht das Tor nicht oder verteidigen die Situation gut.
Ich hatte auch ganz klar den Eindruck, dass das absolut sozusagen abseits der Mannschaft gesehen wurde. Also wie gesagt, die Mannschaft wurde mit Applaus verabschiedet. Und trotzdem färbt sowas natürlich ein bisschen ab. Wenn du da unten stehst auf dem Platz und du merkst, die Stimmung ist latent negativ, dann will ich nicht wissen, was am Sonntag los ist, wenn es zur Halbzeit 0-2 steht. Das ist ein bisschen das, wovor ich ein bisschen Angst habe.
Jein. Ich bleib dabei. Wenn die Mannschaft es versteht, durch ihr Auftreten entsprechende Impulse zu setzen, werden die Fans weiterhin diejenigen sein, die im Stadion versuchen, sie durch ihre Unterstützung nach vorne zu treiben. Das glaube ich nicht, dass es zu dem allzu großen Bruch kommt. Was weiterhin, wie gesagt, passieren wird, und da bin ich mir sicher, dass schon am Sonntag das einige wieder zu lesen und zu hören sein wird, die Front, ich kann es nicht anders ausdrücken, gegen den Präsidenten, die wird breiter und lauter werden, und zwar in jedem Spiel. Ich denke auch, dass da jetzt, wo die Bühne da ist von dem Landesduell, dass du gegen Freiburg spielst, wo viele Medien oder noch mehr Medien als sonst vielleicht auf das Spiel schauen, dass diese Bühne natürlich auch genutzt werden wird. Ganz sicher.
Die Bühne des Transfermarktes hat Michael Reschke so semi genutzt. Versuchen wir jetzt gerade mal ein bisschen einzuordnen. Transferfenster schließt am 31. Januar. Wenn man mal davon ausgeht, dass Pablo Maffeo noch verliehen wird, stand jetzt... Davon wirst du nicht ausgehen.
Da wird nichts mehr passieren.
Dann hätte der VfB sogar fast ein kleines Überangebot, nämlich einen Spieler mehr geholt als abgegeben. Wie bewerten wir die Transferzeit im Winter 2018, 2019? Sollen wir dann versuchen, eine Note zu geben oder das ein bisschen grundlegend zu bewerten, Herr Meisel, bis Studienrat?
Ich würde mal der Dame den Vortritt lassen.
Oh ja, weiter. Sehr gut. Wenn Philipp nicht weiß, was er sagen soll.
Ich kaufe mir gerade nur Zeit.
Kim, wie ist das? Wie nimmst du das wahr? Transfermarkt generell und jetzt sozusagen diese Tätigkeiten im Winter, ist das für dich sozusagen zufriedenstellend? Läuft das gut oder läuft das anders?
Das läuft natürlich sehr anders wie im Volleyball. Wir haben auch wohl natürlich einen Transfermarkt und eine Zeit, wo die Markt wieder schließt, aber nicht so wie im Fußball. Im Fußball ist es extrem wichtig. Ich kenne mich da leider zu wenig aus, da wirklich jetzt was drüber zu sagen, ob sie das gut oder schlecht gemacht haben. Das wird die Zukunft ausweisen. Ich gehe davon aus, dass die Verantwortlichen reichend davon wissen.
Sind vielleicht auch ganz andere finanzielle Mittel wahrscheinlich, die da im Raum stehen, oder? Da müssen wir nicht drüber reden.
Ganz, ganz anders, ja. Weit, weit entfernt sind wir da.
Wie sieht's aus, Herr Meisel? Hast du Zeit gewonnen oder soll ich?
Ein bisschen habe ich Zeit gewonnen, ja. Aber du kannst gerne.
Ja, also wenn ich einen Strich drunter ziehen müsste, würde ich sagen, Ich habe mir ein bisschen mehr erwartet. Ich hätte mir vor allem, was mit mir abgeht, ist diese Spielmachergeschichte. Davon hatten wir es ja schon in der letzten Woche. Auch mit dem Abgang von Berkay Özcan zum HSV verlierst du de facto noch einen. Ob der jetzt wirklich entscheidend dich weitergebracht hätte, steht in den Sternen, werden wir nie erfahren. Aber dieses sich verlassen jetzt auf Daniel Didavi finde ich schon schwierig, weil das haben wir, glaube ich, alle gemerkt, nicht nur wir hier drin, sondern die Fans, alle, die ihr Herz mit dem VfB Stuttgart haben, dass es einem kreativen Moment fehlt. Und da haben die Beteiligten, die Verantwortlichen jetzt Spieler hinzugeholt, die so ein bisschen Kampfsäue sind, die auch durchaus Geschwindigkeit mitbringen, Einsatz, Mentalität, vielleicht das, was ein Matthias Zimmermann vor einem halben Jahr noch angeprangert hat, dass ein bisschen ein Stück Mentalität zurückgekommen ist, aber Kreativität sehe ich nicht.
Vollkommen richtig. Zimbo hat damals diesen prägenden Satz gesagt, die haben vielleicht an Qualität dazu gewonnen, aber an Mentalität verloren. Mittlerweile muss man sagen, sie haben in beiden Bereichen verloren gehabt, ja. Denn die Spieler, die eigentlich hochqualitativ veranlagt sind und geholt wurden, haben halt nicht performt. Nicht funktioniert. Ich muss sagen, was also positiv ist, finde ich, man hat mit Zuber Esswein an zwei wichtigen Stellschrauben gedreht. Das Thema Mentalität, aber auch das Thema Vertikalität. Also Spieler, die wirklich einfach mit Dampf nach vorne gehen, die den Weg Richtung Tor suchen, halt die Torauslinie, Tiefe einfach mit ins Spiel bringen. Das war einer der größten, ja, das ist eines der größten Mankos eigentlich für Weinzierl, oder ist es immer noch, weil noch, ja, hat es halt noch nicht so ganz gut funktioniert. Aber ansonsten wurden halt Entscheidungen getroffen, die sind tatsächlich eher mit gemischten Gefühlen zu bewerten. Ja, Özcan ist ein Thema, klar, da haben klingen mir noch Worte im Ohr rund um die Winterpause, beziehungsweise auch in La Manga, als es hieß, ja, wir freuen uns, dass wir endlich mit einem fitten Berkay und einem fitten Daniel 2 quasi Alternativen auf dieser Kreativposition haben, die wir vorher nicht hatten. Dann gibt's da eine freiwillig her, schwierig, ja. Und dann natürlich auch das Thema Kabak, ganz ehrlich, also wie gesagt, wir haben jetzt 6 Innenverteidiger in diesem Kader rumstehen, da machst du dir natürlich auch nicht unbedingt einen Gefallen. Andererseits hat man Dinge versucht, die sich nicht realisieren ließen. Omar Mascarell, Schalke 04 war ein Thema, den hat man da war man weit, den hat man deswegen nicht bekommen, weil sie jetzt am Wochenende Stambouli verletzt hat. Das
ist alles ein bisschen dämlich gelaufen.
Das,
ne?
Ist ein, ja, also da muss man einfach sagen, hast du Scheiße am Fuß, wie es so oft ist, ja. Ja, in diesem Sport. Die da sind, die müssen es jetzt richten. Noch haben sie alle Möglichkeiten dazu. Und wie gesagt, die Wochen der Wahrheit, die stehen jetzt an. Nämlich du hast Freiburg und du hast Düsseldorf. Zwei direkte Konkurrenten unten im Keller. Zwei 6-Punkte-Spiele, wie es im Fachjargon heißt. Oder am Kneipentresen, je nachdem, wie man es möchte. Das sind die Spiele, wo du wirklich, wirklich, wirklich punkten musst jetzt.
Definitiv. Und um da vielleicht nochmal den Strich drunter zu ziehen, ich persönlich bin semi-begeistert von der Transferperiode und trotzdem der Überzeugung, dass der Kader gut genug ist, um die Klasse zu halten. Also momentan stehst du wahrscheinlich zu Recht da, wo du stehst, auf Platz 16, aber da ist Luft nach oben und es sind einfach, wie gesagt, das ist jetzt Wochen der Wahrheit, aber insgesamt, das sind noch 15 Spiele. Ich habe die Hoffnung, dass sich da die Qualität am Ende dann doch durchsetzt, weil es gibt dann noch die ein oder andere Mannschaft, die vielleicht hinter dem VfB landen könnte, und zwei davon, aus meiner Sicht, sind die kommenden Gegner.
Ja, natürlich. Kim, wie ist das bei euch? Habt ihr sowas wie so ein Landesduell? Stuttgart gegen Freiburg, Baden gegen Württemberg? Gibt es sowas in euch in der Liga?
Ja, wir...
Oder eine Rivalität, eine gewachsene, die da ist?
Nee, das eigentlich nicht. Wir haben in Baden-Württemberg jetzt nur noch die Männer von Friedrichshafen. Aber wenn wir gegen Straubing oder Vilsbiburg Bayern spielen, ist das für uns natürlich quasi ums Eck. Aber diese Rivalität haben wir eigentlich nicht. Ja, das haben wir dann eher mit der Deutsche Meister aus Schwerin zum Beispiel, ja, von der Konkurrenzposition.
Oder bei einem heißen Heimspiel mal gegen den Dresdner SC.
Ja, der ganz definitiv.
Als gleichzeitig an dem Wochenende Dynamo hier beim VfB gespielt hat und dann noch der ein oder andere Fan rübergegangen ist. Ich erinnere mich, oberkörperfrei, ja, oben. Das war mal ein bisschen andere Szene beim Volleyball.
Ja, das war definitiv anders. Das ist im Volleyball gar nicht, kommt nicht so oft vor, aber ja, hat auch was gehabt und die Security hat sich gefreut an dem Tag.
Dass sie auch mal ein bisschen was zu tun hatte. Genau. Oder, ja, genau. Okay. Ja, das waren damals starke Szenen. Das waren starke Szenen. Ich kann mich noch erinnern, der Fanmarsch der Dresdner und riesiges Polizeiaufgebot und. Ja, und dann war es auch noch ein ganz nettes Spielchen, was bei rumkam.
Das waren die schönen Seiten der zweiten Liga, in die der VfB aber nicht wieder zurückkehren möchte. Und um das zu verhindern, sollten möglichst 3 Punkte her am Sonntag gegen den SC Freiburg. Wir haben unseren Kollegen Marco Seliger mal gebeten, uns ein paar Worte mitzugeben, denn er hat sich am vergangenen Wochenende das Bundesligaspiel zwischen dem SC Freiburg und der TSG Hoffenheim angeschaut. Und dann würde ich sagen, hören wir mal rein, welche Eindrücke Marco uns über den SC Freiburg mitgebracht hat.
Querpass.
Der Kommentar aus unserer Redaktion.
Die Sache beim SC Freiburg lässt sich vereinfacht im Moment so zusammenfassen. Hinten pfui und vorne hui. Sprich, der SC macht sehr, sehr viele einfache Fehler in der Rückrunde bisher hinten. Der SC macht Patzer, die eigentlich sonst nur in der Kreisliga vorkommen. Sprich, er spielt Bälle in den freien Raum und zwar nicht vorne, sondern hinten. Und dann geht keiner hin, so wie zuletzt es gegen Hoffenheim passiert ist. Der SC verursacht gerne unnötige Elfmeter. Sprich, für den VfB Stuttgart wird es im Landesduell am Sonntag darauf ankommen, die Freiburger unter Druck zu setzen, den Druck hochzuhalten, weil die Verunsicherung in der Abwehr in Freiburg um sich greift. Im Gegensatz dazu steht das Spiel nach vorne beim SC, das traditionell ja sehr, sehr offensiv ausgerichtet ist unter Trainer Christian Streich. Und das zeigte sich auch in der Rückrunde, obwohl die beiden Spiele gegen Frankfurt und Hoffenheim verloren wurden. Nach vorne erspielt sich Freiburg sehr, sehr viele Torchancen. Man bewegt sich viel, man hat auch gute Abschlussspieler mit Petersen und Niederlechner vorne drin. Sprich, auf die Abwehr wird so einiges zukommen. Das beim VfB auch bei Standards, denn da ist der SC mit Christian Günther, dem Linksverteidiger, und dem Neuzugang Vincenzo Grifo sehr, sehr gut aufgestellt. Sprich, man muss aufpassen bei Ecken und bei Freistößen. Ganz interessant wird zudem sein, wer denn am Sonntag den besseren Hoffenheimer in seinen Reihen haben wird. Sprich, Steven Zuber, die VfB-Leihgabe aus Hoffenheim, trifft auf Vincenzo Grifo, die Hoffenheim-Leihgabe des SC Freiburg. Beide womöglich auf derselben Position, nämlich vorne links. Zuber wird dann eher über außen kommen. Grifo zieht wahrscheinlich mit seinem starken rechten Fuß nach innen. Auch das wird spannend zu beobachten sein. Und auch da muss die VfB-Abwehr auf der Hut sein, um Grifo in den Griff zu bekommen.
Grifo in den Griff bekommen. Schöner Ausstieg hat er da gemacht.
Jo, vielen Dank, Marco, für die Eindrücke. Übrigens, Marco Seliger, großer Holland-Fan, ist damals bei den Länderspielen vor ein paar Monaten in Amsterdam gewesen. Und Tod oder Gladiolen ist eines seiner Lieblingssprichwörter. Also, guter Mann. Ich finde auch eine gute Einschätzung zum SC Freiburg. Ein Thema würde ich gerne ansprechen, das so in der Mitte kurz angesprochen wurde, und das ist dieses Standardthema. Etwas, was mich wahnsinnig nervt beim VfB ist, dass eigentlich kein Spiel vergeht ohne einen Eckball, der zu einem Gegentor führt. Das war jetzt auch bei beiden Spielen so, das war schon vor Weihnachten so. Es gibt diesen sagenumwobenen Standardtrainer mit Halil Altintop beim VfB, aber das scheint nicht wirklich zu funktionieren defensiv.
Nein, also das hat man mittlerweile wieder ad acta gelegt, dieses Thema, oder das hat man zumindest auch vielleicht war das ein bisschen zu groß gehängt worden am Anfang. Fakt ist, dass der VfB eigentlich sehr viele Standards für sich herausholt, für eine Mannschaft, die da hinten drin steht, überdurchschnittlich viele, aber überhaupt nichts draus macht. Und genauso ist es so, wenn eben, also ein Defensivstandard, wenn ein Standard gegen sich hat, dann ist die Chance, dass etwas passiert, doch sehr, sehr hoch, ja. Und, das ist einfach immer ärgerlich, weil das Sachen sind, die man trainieren kann. Das sind also eine ruhende Situation, ein ruhender Ball, das kann man einfach sehr, sehr gut trainieren. Habe ich in La Manga nur einen einzigen an einem Nachmittag eine halbe Stunde lang mal gesehen, ansonsten nicht. Ich weiß nicht, was sie unter der Woche noch machen, aber da fehlt's mir defensiv einfach an Zuordnung, an Stabilität, an aggressiverer Zweikampfführung, Wachheit auch im Kopf. Ich habe so eine Szene im Kopf noch von dem Spiel in München. Stand es gerade 0-1, vielleicht 2-3 Minuten ist das Tor gefallen gewesen, dann hatte Bayern Einwurf an der 16er Kante VfB. Da steht der VfB in Überzahl und die Bayern schaffen es mit einem Einwurf auf die Grundlinie zu kommen und dann sich quasi eine Torschuss zu erspielen. Sowas ist absolut inakzeptabel. Das muss ich verteidigen können als eine Mannschaft, die Bundesliga spielt oder beziehungsweise den Anspruch hat, Bundesliga spielen zu wollen. Das ist viel zu wenig.
Du merkst gerade, wir reden uns gerade so ein bisschen in Rage, weil uns das auch so ein bisschen nervt, wenn es jede Woche immer die gleichen Dinge passieren. Wie ist das als Profisportlerin oder ehemalige Profisportlerin, wenn du Woche für Woche so ein Spiel hast und es passieren immer die gleichen Dinge hinten? Das macht einen doch verrückt.
Ja, das ist sehr ärgerlich, klar. Und das bin ich mir auch überzeugt, dass die Jungs das selbst noch viel ärgerlicher finden, wie wir hier. Ja, wie gesagt, ich bin sehr positiv für Sonntag. Ich muss dazu sagen, dass ich sehr Fan bin von der Trainer von Freiburg. Der saß mal bei uns im Zug, wo wir unterwegs waren, nach einem Champions-League-Spiel. Habe ich natürlich gefragt um mein Bild. Ich finde das auch gut, die Kontinuität vom Trainer bei Freiburg. Aber ja, ich bin sehr positiv, dass wir das gewinnen am Sonntag.
Wer ist denn jetzt die bessere Hoffenheimer Leihgabe? Zuber oder Grifo?
Meines Erachtens Zuber.
Meines Erachtens Grifo.
Tja, dann müssen wir jetzt, sollen wir jetzt hier Schnick, Schnack, Schnuck spielen? Nein, also Grifo hat natürlich ein überragendes Füßchen, muss man so sagen. Ja. Ja, also es gibt, wenn der gut drauf ist und wenn er gut erwischt, dann gibt es wenig in der Bundesliga, die bessere Freistöße oder Standards schießen können als er. Ich glaube, was den Impact auf die Mannschaft angeht, ist Zuber der wertvollere Spieler. Weil er, Grifo habe ich immer zu wahrgenommen als jemand, der sich sehr leicht anstecken lässt. Läuft scheiße, läuft es auch bei ihm scheiße. Läuft, also bei der Mannschaft schlecht, läuft es bei ihm schlecht. Bei Zuber ist es schon so, dass er wirklich ein Mentalitätsspieler ist, der dann auch die Ärmel hochkrempelt, der nochmal einfach eine Schippe drauflegen kann. Und auch am Sonntag habe ich jetzt zum ersten Mal auch Aktionen von ihm gesehen, die sehr zielgerichtet nach vorne gingen, wo er wirklich versucht hat, die Grundlinie zu kriegen, gute Flanken reingebracht hat, da auch ein, zwei Torchancen direkt mit vorbereitet hat. Also insofern setze ich da auf Steven Zuber, den Schweizer Nationalspieler.
Wie ist der SC Freiburg zu packen? Ist es tatsächlich möglicherweise am Sonntag über Mentalität? Ich bin auch ein Fan von Christian Streich. Ich schätze ihn, vor allem seine Aussagen, die immer wieder tätigt. Was mir allerdings sehr auf die Nerven geht, ist teilweise sein Gebaren an der Seitenlinie. Da ist es oft drüber. Und er baut ja auch schon hin und wieder mal einen gewissen Druck auf die Schiedsrichter, auf die Teams, so sorgt ein bisschen für Hektik. Sollte man jetzt versuchen, am Sonntag so ein bisschen wirklich so ein Mentalitätsspiel draus zu machen oder doch irgendwie über eine Art von Spielstärke zu kommen?
Musst du ja, aber ich glaube, also so überzeugt wie die Kim ist, sollten wir einfach die Kim in die Kabine stellen und dann eine Rede halten lassen vor der VfB-Truppe und sagen, Leute, heute zählt's, geht da raus und kommt mit was zurück.
Als Holländerin ist es schwierig, jetzt darüber Fußball zu sprechen. Ich muss da sehr vorsichtig sein.
Ja, im Sommer gibt's die UEFA Nations League und dann ist es schon wieder ganz anders.
Geht's wieder bergauf.
Ja. Und außerdem einer meiner Lieblingsspieler, Frenkie de Jong, der jetzt zum FC Barcelona wechseln wird. Für mich kommender Weltfußballer.
Ich hoffe. Ich
noch mal sagen.
Ich hoffe.
Frenkie de Jong, ja. Da kommen wir nachher auch noch zu einem anderen ehemaligen holländischen Fußballspieler. Bin mal gespannt, ob sie die Antwort weiß von letzter Woche. Ja, wie kann man Freiburg packen? Also ich glaube, der Schlüssel liegt darin, dass Freiburgs Abwehr ähnlich instabil ist wie die des VfB. Die haben zwar noch nicht ganz so viel kassiert an Gegentoren, aber man sieht haarsträubendste Aktionen, und zwar Woche für Woche. Das heißt für mich, Gomez erstens mal spielen lassen, also nicht die Konter abwartende Haltung fahren, versuchen über Umschaltspiel und schnell nach vorne zu kommen, sondern eher versuchen, deinen Stil durchzudrücken, dem SC Freiburg wirklich vor Aufgaben stellen. Die haben hier die letzten 6 Spiele, davon haben sie 5 verloren, 1 unentschieden, also die haben keine, Stuttgart ist kein guter Boden für die. Ich würde einfach versuchen, Wucht, Druck, mit viel Emotion dieses Spiel anzugehen und sie einfach vor Aufgaben stellen und dann wird der Knoten, denke ich mal, platzen.
Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass Mario Gomez wieder von Anfang an spielen wird. Das wird jetzt ein ganz anderes Spiel. Ja. Ja, das ist eins, wo du wieder Heimspiel hast, wo der Gegner auch erstmal wahrscheinlich mit 0-0 sogar sehr zufrieden sein würde. Aber ja, der SC Freiburg mag es nicht so sehr in Stuttgart zu spielen. Ich denke, das muss man ausnutzen. Das ist rein tabellarisch oder sagen wir punktetechnisch exakt dieselbe Situation wie in der Hinrunde. Beide Mannschaften haben die ersten 2 Spiele verloren, sind noch mit 0 Punkten in der Rückrunde und jetzt geht's darum,
beide auch 7 Gegentore gefangen. Ja,
richtig.
Das ist schon so, das sind schon 2 Schießbuden, die da aktuell aufeinandertreffen. Und ich glaube, die eins mehr schießt am Wochenende, die wird's machen. Und das traue ich dem VfB eher zu als dem SC Freiburg.
4-3, sicherer Tipp.
Ja. Ja, genau. Alle nochmal kurz ins Wettbüro, bitte.
Kehrt Benjamin Pavard zurück? Und wenn ja, wer muss für ihn weichen?
Es sieht so aus. Es sieht wirklich so aus, also das war sich am Montag beim Auslaufen schon deutlich positiver gestaltet, als ich annahm. Ich war dort und dann hat Pavard das volle Pensum absolviert. Man hat überhaupt nicht den Eindruck gehabt, dass er in irgendeiner Form noch was zurückhält oder sich selbst bremst, weil er eben diese Verletzung hatte. Weinzel hat die entsprechenden Sachen dazu gesagt. Ich gehe schwer davon aus, dass wir ihn sehen werden. Ich rechne nicht mit Baumgartl, dessen Gehirnerschütterung wohl wieder so eine längere Geschichte zu werden droht, wie es auch schon in der Hinrunde der Fall war. Und letztes Jahr, da scheint er wirklich mittlerweile anfällig dafür zu sein. Das muss man auch wirklich danach gucken, weil wenn dein Gehirn beeinträchtigt ist, sollte man keine halben Sachen machen, sondern wirklich abwarten. Bart Stuber mit Magen-Darm-Grippe hat nicht wirklich trainieren können am Anfang der Woche. Insofern rechne ich mit einer Dreierkette aus Kabak, Kempf und Pavard in irgendeiner Konstellation.
Rein nominell richtig gut, finde ich. Kann ich sehen lassen.
Kannst du, ja klar.
Jetzt müsstest du nur mal noch zu Null spielen.
Richtig.
Das wäre mal nicht schlecht.
So, Kim, wir kommen jetzt zu der Kategorie, die ich dir im Vorgespräch schon mal angedroht hatte. Jingle bitte.
Entweder oder. Unser Podcast Tiki-Taka.
Unser Podcast Tiki-Taka, Kim. Läuft folgendermaßen, du kriegst entweder oder Fragen. entscheidest dich und begründest das bitte. Ja? Ist gar nicht so schlimm, wie sie es vielleicht anhört. Soul Food, Croquetjes oder Maultaschen?
Maultaschen.
Ja? Ja.
Nee, ich mag Maultaschen. Ich mache die auch selber seit ein paar Jahren. Finde ich lecker mit Fleisch, Gemüse, schon schwäbische Gericht mag ich.
Und ist nicht frittiert. Ja. Ja? Das ist vielleicht auch was man aus Sportlerperspektive vielleicht auch
so reden muss, ja.
Im Stadion, Stehplatz oder Sitzplatz?
Sitzplatz. Am liebsten auf so einen Recaro-Sitz, heiz, warm. Ich bin natürlich komme natürlich vom Sport, wo es immer warm ist, nicht draußen, bin es auch nicht gewöhnt. Ich finde es im Winter auch echt hart. So, ich habe immer viel Respekt vor all diesen Fans, die dort.
Wobei das dann gar nicht schlecht ist, da kannst du nämlich hüpfen. Was trinkst du dann dazu? Bier, Sekt, Kaffee? Im Stadion?
Sekt. Aber ich habe einmal gesagt, dass ich gern einmal hüpfen würde bei diesen Die-Hardcore-Fans. Ja. So. Einmal probieren.
Das müssen wir mal machen.
Es kommen ja noch ein paar Spiele. Ich glaube, da findet man was. Gut, letzte. Der Lieblingskiez in der Stadt, Westen oder Süden?
Ich bin gerne in den Weinbergen. Ich wohne ja nicht mehr in Stuttgart. Ich versuche die Stadt eigentlich ein bisschen zu meiden. Ich bin gerne so rundum in Ludwigsburg. Aber wenn ich in der Stadt bin, dann eigentlich so am liebsten im Grünen, in den Weinbergen. So,
Ostfildern ist schön, kann ich empfehlen.
Ostfildern. Ja. Esslingen ist meine Lieblings.
Ja, genau. Das gibt es tatsächlich schöne Weinberge, genau. Das ist richtig.
Ja.
Okay, hast du überstanden? Guck.
Oh, das
war gar nicht so, war gar nicht
sehr
so schön.
Kritische Fragen.
Nein, Quatsch. Nein. Gut. Die Fangfrage müssen wir noch auflösen, ne?
Unbedingt.
Die Mein VfB Fangfrage. Hier gibt's was zu gewinnen.
Kim, ich stelle sie jetzt nochmal dir. Die wurde quasi letzte Woche, unsere Krombacher Fangfrage, die wurde letzte Woche den Fans gestellt. Sie konnten mitmachen und 2 VIP-Karten fürs Spiel jetzt gegen Freiburg gewinnen. Und ich habe gefragt, welcher ehemalige Stürmer aus Holland, der kam von Go Ahead Eagles Deventer zum SC Freiburg und hat dann bei Freiburg ganz gut gespielt, ist später mit Dortmund Weltpokalsieger geworden und ist heute, ich habe nochmal nachgeschaut, Jugendtrainer beim FC Utrecht.
Oh mein Himmel, da fragst du mich, du.
Weltpokalsieger?
So viele Holländer haben das nicht gewonnen, glaube ich.
Wie alt?
Nee, der müsste jetzt so um die 50 rum sein. Kurz über 50 vielleicht.
Ich habe keine Ahnung, Ruud van Nistelrooy. Keine Ahnung.
Wenn der beim SC Freiburg gespielt. Nein, Harry de Chever war gesucht. Sagt er dir was?
Jetzt muss ich ja sagen, gell? Sonst ist es peinlich.
Ja. Was ich aber unbedingt noch auflösen möchte, ja, der Chronistenpflicht halber Manu Späth, der letzte Woche bei uns war, in der Folge, in der Vorwoche. Wir haben ihm natürlich gesagt, sag's bloß nicht so, und kam hinterher dann, als wir aus der Aufnahme rausgegangen sind, gesagt, sag mal, die Frage, ne, da war Harry de Chever, oder? Ja, also Manu Späth hat's gewusst, Respekt nochmal.
Ja, ja, der hat, glaube ich, schon einige Fußballspiele gesehen in seinem Leben.
Ja, also so ein leidenschaftlicher Panini-Sammler auch.
Oh,
also,
da egal. Die Fangfrage von dieser Woche, die dreht sich wieder um den SC Freiburg, zum Teil zumindest um die Beziehung VfB Stuttgart-SC Freiburg. Und zwar gibt es ja bei solchen Duellen immer die schöne Kategorie der historisch gesehen erfolgreichsten Torschützen. Und ein ehemaliger VfB-Stürmer, der hat in all seinen Duellen für den VfB Stuttgart gegen den SC Freiburg sage und schreibe 9 Tore gemacht. Und ich würde gerne wissen, wer das ist. Ihr schickt bitte die Antwort wieder, wie immer, bis nächsten Montag an info@meinvfb.de. Schreibt dazu VfB-Gewinnspiel, schreibt die Antwort natürlich, schreibt euren Namen, Telefonnummer und postalische Adresse, damit wir euch den Gewinn zuschicken können. Und zwar sind das dieses Mal Eintrittskarten für die 125 Jahre Ausstellung VfB Stuttgart, die es noch bis April im Mercedes-Benz-Museum zu bestaunen gibt. Nächste Woche Montag, 14 Uhr, E-Mail an info@meinvfb.
Dem ist nichts hinzuzufügen. Kim?
Ja.
Vielen Dank, dass du bei uns warst.
War schön.
Hat großen Spaß gemacht. Schaust du dir das Spiel am Sonntag an gegen Freiburg? Hast du Zeit, oder?
Definitiv, ja. Wir spielen Samstag, so Sonntag entweder im Stadion oder vom Fernsehen.
Ausgezeichnet.
Ja. Ich bleib dabei. Wir sollten sie echt mal eine kleine Motivationsgeschichte vor dieser Truppe halten lassen. Also mittlerweile bist du ja eigentlich in einer Situation, in der du fast jede Regel, jeden Kniff irgendwie anwenden musst. Insofern, Kim, ich glaube, das könnte helfen. Ich habe mich zu bedanken. Hat sehr großen Spaß gemacht. Euch da draußen hoffentlich auch beim Zuhören. Und dann würde ich mal sagen, wart mal ab, wie sich die Herren schlagen und reden nächste Woche wieder drüber.
Auf die ersten 3 Punkte in der Rückrunde. Schönes Wochenende.
Bis dahin.
Podcast statt. Der Mein VfB Podcast der Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.